Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir erwarten, dass eben bis 2050 die Anzahl der Klimaanlagen sich verzwei- bis verdreifachen wird weltweit. Wir haben derzeit eben diese Hauptkategorie Raumklimaanlagen, 1,5 Milliarden Klimaanlagen, und wir gehen davon aus, dass sich das auf 3,5 Milliarden Klimaanlagen bis 2050 erhöhen wird.
Rund 10% des globalen Strombedarfs gehen bereits heute aufs Konto von Klimaanlagen. Tendenz, wie eben gehört, stark steigend. Auch in Deutschland denken nach den jüngsten Hitzerekorden viele Eigenheimbesitzer, Betriebe und öffentliche Einrichtungen darüber nach, Klimatechnik nachzurüsten. Dr. Peter Schossig vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg weiß, wie das nachhaltig funktionieren kann, also ohne den Planeten weiter aufzuheizen. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie groß ist der Strombedarf von Klimaanlagen in Deutschland aktuell und wie wird er sich künftig entwickeln?
Also ich glaube, dass es im letzten Jahr so ungefähr 16% waren unseres Gesamtstrombedarfs, der für Kälteerzeugung verwendet werden musste, und mit der Tendenz stark wachsend. Also es ist in der Tat so, dass der Strombedarf für Kälteerzeugung, das beinhaltet Klimakälte, aber auch Prozesskälte, ständig wächst.
Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es technische Optionen, diesen Bedarf irgendwie nachhaltig zu decken?
Dass der Strombedarf für Kälteerzeugung so stark wächst, hat zum einen architektonische Gründe, aber auch Komfortanforderungen. Und man kann schon sehr viel konzeptionell machen durch geschickte Bauweise, Verschattung und Ähnliches, um überhaupt den Kältebedarf zu minimieren. Nächtens lüften, die Rollläden runtermachen, abschatten. Damit kann man schon mal wahnsinnig viel erreichen, ohne eine aktive Kälteerzeugung. Und gerade in vielen Altbauten, wo es keine Klimaanlage gibt, ist es auch der einzige Weg und sicher auch ein sehr, sehr sinnvoller.
Welche anderen Optionen gibt es denn bereits, bestehende Gebäude nachzurüsten mit Klimatechnik, die idealerweise eben aber die Atmosphäre nicht weiter aufheizt?
Es gibt natürlich jede Menge Klimaanlagen zum Nachrüsten, von Einzelraumlösungen bis zentralen Lösungen. Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Und dann ist es natürlich naheliegend, möglichst viel dieses Strombedarfs durch eigene Erzeugung, in aller Regel dann Photovoltaik, zu decken. In Teilen kann es auch über thermische Kälteerzeugung funktionieren, sprich wenn ich Überschusswärme im Sommer habe oder Abwärme aus irgendwelchen Prozessen, kann ich auch über thermische Kälteerzeugung dann diese Ab- oder Überschusswärme nutzen, um Kälte zu erzeugen.
Diese solarthermische Kälteerzeugung, die war vor 10 Jahren mal ein großes Thema. Es gab auch viele Forschungsprojekte und Pilotanlagen, auch bei großen Unternehmen zum Teil schon. Ist aber ein bisschen stiller drum geworden, oder?
Das ist in der Tat deutlich ruhiger darum geworden. Die Technologie funktioniert und ist verlässlich, aber im Wesentlichen hat uns die Photovoltaik hier mit den starken Preissenkungen dahin gebracht, dass sehr oft die photovoltaische solare Kühlung die kostengünstigere ist. Sprich, was uns sehr oft am Markt dann behindert, ist der hohe Preis des solarthermischen Kollektors. Wenn der da ist, kann der auch gerne genutzt werden. Aber wenn ich wirklich nur Kälte erzeugen will und keine Wärme brauche und das nur wenige Stunden im Jahr sind, dann ist es einfach viel sinnvoller, Photovoltaik zu installieren und die paar Stunden dann eine normale Kälteanlage zu betreiben. Solarthermische Kälteerzeugung macht überwiegend dann Sinn, wenn ich auch ganzjährig einen Wärmebedarf habe und nur in Teilen dann im Sommer diese Wärme additiv zum Kühlen einsetzen kann.
Sprechen wir mal über größere Neubauten, also Behörden, Pflegeheime, Krankenhäuser, Hotels und so weiter. Da ist der Klimatisierungsbedarf ja deutlich höher und die Quote auch schon heute viel höher als bei Privatwohnungen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Also das Allerwichtigste ist es, architektonisch von Anfang an mitzudenken, sprich nicht sinnlos viele Glasfassaden einzubauen. Dann ist es auch sehr sinnvoll, zum Beispiel Bauteilaktivierung zu nutzen, die mit relativ hohen Temperaturen immer noch kühlen kann, statt nur über Zuluftkühlung zu gehen.
Mit Aktivierung meinen Sie, dass da sozusagen Wasserleitungen in den Wänden dann liegen, die von innen raus für Kälte dann sorgen?
Exakt, also in aller Regel nutzt man nicht die Wände, sondern die Fußboden oder Decken. Also ich selber sitze zum Beispiel in so einem Gebäude, wo wir im Winter über Flächenheizung heizen und die gleiche Fläche im Sommer aber über Grundwasser zum Kühlen nutzen. Ich habe jetzt ein sehr angenehm kühles Büro, ohne dass aktiv Kälte erzeugt werden muss.
Und das Anzapfen des Grundwassers, sogenannte Aquiferspeicher, das ist auch ein Trend, den wir künftig mehr sehen werden?
Ja, ist definitiv ein Trend, dass man versucht, ganzjährig den Erdboden oder den Aquiferspeicher, so vorhanden, aber kann auch normaler Erdboden sein, als saisonalen Speicher zu benutzen. Das heißt, im Sommer nutze ich den Erdboden zum Kühlen und im Winter kann ich ihn gerade auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe dann zum Heizen verwenden und im Idealfall über das ganze Jahr dann sogar eine ausgeglichene Energiebilanz, was den Erdboden angeht, hinbekommen, um mit minimaler Hilfsenergie dann mein Gebäude zu heizen und zu kühlen.
Wenn ich Sie recht verstehe, wäre es im Prinzip durchaus möglich, also diesen wachsenden Kältebedarf in Gebäuden in Deutschland künftig zu decken, ohne den CO2-Fußabdruck zu erhöhen?
Ganz ohne wird es nicht gehen. Das ist schon eine Frage, das, was man an Zubau, an Erneuerbaren braucht. Auf jeden Fall gibt es bereits sehr gute energieeffiziente Lösungen, die man jetzt schon einsetzen kann. Ein großes Thema ist allerdings noch das eingesetzte Kältemittel. Aber auch da setzen sich zunehmend Kältemittel geringem Global Warming Potential durch, also mit geringem Treibhauspotenzial. Natürliche Kältemittel sind auch da im Kommen. Von daher ist eine Aussage, das geht komplett ohne einen Treibhausschaden, nicht ganz einfach zu treffen, aber kann man heutzutage auch hinbekommen, wenn man die richtige Anlage wählt und richtig auslegt.
Das klang jetzt schon an. Wo sehen Sie denn akut noch Forschungsbedarf? Also die Kältemittel, die zum Teil eben immer durch Lecks größere Anlagen auch entweichen können, die sind immer noch eine Baustelle.
Die sind auf jeden Fall eine Baustelle, aber da gibt es ja EU-weit die sogenannte F-Gas-Direktive, die also diese Kältemittel jedes Jahr reduziert, die in den Handel gebracht werden dürfen. Das erzeugt gerade einen Riesendruck hin zu natürlichen Kältemitteln, sodass dieses Treibhauspotenzial durch entweichende Kältemittel in den kommenden Jahren auf jeden Fall massiv gesenkt werden wird. Das Forschungsfeld ist da sehr weit und da ist aber auch gerade viel Dynamik drin.
Lassen wir Deutschland mal außen vor. Wo sehen Sie denn global gesehen die größten Herausforderungen beim Decken des wachsenden Kältebedarfs?
Also die großen Herausforderungen liegen auf jeden Fall in Asien. Dort haben wir die Millionenstädte dieser Erde, die in sehr herausfordernden Klimaten liegen. Dort detoniert wirklich der Kältebedarf. Und wenn, sage ich mal, China erstmal unsere Komfortansprüche stellt, dann spricht es einer Verhundertfachung des Kältebedarfs aus dem Bauchhaus gesprochen. Und es gibt Studien, die davon ausgehen, dass irgendwann zwischen 2030 und 2035 der weltweite Kältebedarf den Wärmebedarf erstmalig übersteigen wird. Also in diesen Klimaten, wo ich das ganze Jahr wirklich Kältebedarf und auch Entfeuchtungsbedarf habe, auch Entfeuchtung ist ja ein guter Teil der Klimatisierung, dort liegen die großen Herausforderungen der Zukunft.
Über nachhaltige Klimatechnik und die Bedeutung, die ihr künftig zukommt, sprach ich mit Peter Schossig. Er ist Bereichsleiter Energietechnologien und Systeme am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg.